Das ist der Interviewplatz. Ich darf hier auf der rechten Seite sitzen und Silvia, dich darf ich nach vorne bitten. Du darfst dann zu meiner Linken sitzen. Und wir haben das ausgemessen, es sind genau 1,50 Meter Abstand. Wir sind doppelt geimpft, schon beide 14 Tage. Nee, du noch nicht ganz, aber du bist doppelt geimpft, ne? Du bist doppelt geimpft.
Heute doppelt geimpft und ab heute bin ich clean. 14 Tage rum.
Ja, welch ein Wunder, ab heute ist sie auch clean. Sehr gut, also haben wir jetzt keine Angst voreinander, auch wenn wir den Mindestabstand unterschreiten sollten. Angst ist sowieso schlecht. Silvia, lass uns doch mal hinsetzen und dann schauen wir mal, wie sich das...
Wenn ich dieses Teil hier irgendwie rauskriege, ich sehe das jetzt nicht, oder
es hängt? Es hängt.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas am Mikro dann...
Ich bin mir nicht sicher, ob wir das...
Dann lassen wir es hängen.
Wir lassen es mal hängen.
Wo hängt es denn? Keine Ahnung.
Das hatten wir auch noch nicht, aber es ist interessant. Wer denn?
So wie du. Ah, da kommt der Experte. Dank dir.
Diese Gemeinde hat irgendwie für fast alles Experten. Danke, Dominik. Sehr stark.
Danke.
Silvia van der Bosch, so ein richtig typischer deutscher Vorname. Ich weiß noch, in meiner Grundschulklasse gab es auch mindestens eine Silvia. Und so ein irgendwie typisch niederländischer Nachname. Und wenn man dich reden hört auf Spanisch, dann denkt man, da muss noch was anderes gewesen sein. Irgendwo hast du das mal richtig gelernt. Erzähl uns doch mal etwas von deiner Familiengeschichte, Silvia.
Genau, ich spreche Spanisch, weil ich in Ecuador, in Guayaquil, Ecuador geboren worden bin. Ecuador ist, jetzt mache ich Gegenwerbung für Argentinien, nicht nur Argentinien ist ein wunderschönes Land, auch Ecuador. Vielleicht ist manchen von euch die Galapagos-Inseln ein Begriff. Die gehören zu dem Land, wo ich geboren wurde. Ja, warum bin ich in Ecuador geboren? Ursprünglich, meine Eltern sind in Deutschland geboren und sind in der Nazi-Zeit, während des Krieges, mussten sie Deutschland verlassen. Die Familie meines Vaters hat ziemlich früh und rechtzeitig erkannt, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Mein Großvater war in Frankfurt an der Universität, durfte dann irgendwann nicht mehr lehren, aufgrund seines jüdischen Hintergrunds. Und die sind dann, so ist mein Vater mit seinen Eltern schon als Kind aus Deutschland ausgewandert. Die waren ein paar Jahre in Paris und dann sind sie nach Ecuador, wo mein Großvater einen Lehrauftrag hatte dort an der Universität. Und mein Vater hat die Schule, ja, er ist als Kind aus Deutschland weg und er hat sogar die Schule in Ecuador beendet. Genau. Und die Familie meiner Mutter, da war es anders. Die haben irgendwie gedacht, nee, wir sind doch Deutsche. Und mein Großvater hat gesagt, ich habe doch hier gedient und so schlimm wird es schon nicht sein. Und ja, dann, wie die Geschichte ist, kennen wir alle. Die Eltern meines Großvaters, mein Großvater war ein recht bekannter Arzt in Pforzheim und als die Gestapo vor der Tür war, haben er und seine Frau sich das Leben genommen. Und das war für meinen Großvater dann der Punkt, wo er wusste, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und der ist dann regelrecht geflohen aus Deutschland über große Umwege. Die Familie war dann 8 Jahre getrennt. Seine Frau und die 2 Kinder, meine Mutter dazu, die sind dann 8 Jahre später nach Ecuador gekommen. Und so haben sich meine Eltern dort auch später kennengelernt und geheiratet und ja. Und eine Familie gegründet. Und ich bin, genau, meine Eltern hatten dann 3 Kinder. Ich bin die Jüngste. Und mein ältester Bruder, an den ich mich überhaupt nicht erinnern kann, weil ich noch so klein war, der ist unter ziemlich tragischen Umständen gestorben. Und so war Trauer, Verlust, Tod, Verlassenheit, das gehörte, auch wenn darüber gar nicht gesprochen wurde, aber da, so bin ich groß geworden, mit diesem, ja mit Trauer. Das war wie so eine Käseglocke in der Familie. Und aufgewachsen bin ich als, auch da, so Parallelen zu dem, was Uwe und Patrice erzählt haben, wir waren sehr privilegiert. Ecuador ist damals ein Land gewesen, wo es nur Arm und Reich gab, ganz große Kontraste. Wir gehörten zu den privilegierten Menschen. Wir haben alles gehabt, was man zum Leben braucht. Wir sind, mein Bruder und ich, wir sind auf die deutsche Schule gegangen. Auch heute noch. Es gibt staatliche Schulen und private Schulen. Wir waren auf einer privaten Schule, wo der Unterricht einfach von der Qualität her auch viel besser war und nicht nur unterrichtet wurde, sondern es gab alle möglichen, ja, Sport, Musik, alle möglichen Entfaltungsmöglichkeiten. Genau.
Und spielte Gott in dem Ganzen irgendeine Rolle? Wie war das da in deiner Familie?
Ohne dass ich darüber, für mich war es klar, Gott kann es nicht geben. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau, aber ich habe dieses Glaube ist Beziehung nicht mitgekriegt. Ich habe es erlebt. Bei uns, ich sagte schon, wir waren sehr privilegiert. Mein Vater war ein wohlhabender Mann. Und ich bin damit groß geworden, dass täglich, ich weiß nicht wie oft, Menschen an die Tür, also gebettelt haben, ob es um Essen, um Kleidung, um Geld war. Und das war für mich also wenn Gott sowas zulässt, dann kann es gar keinen Gott geben. So, das war mein Gottesbild damals. Ja.
Du bist dann groß geworden in Ecuador, du hast die Schule beendet, hast Abitur dort gemacht. Wie ging es dann weiter nach dem Abitur?
Ja. Dann, heute weiß ich, dass alles, was Gott uns zufallen lässt, ein Zufall ist, aber es gab Zufälle. Eigentlich wollte ich studieren. Ich wollte simultan Dolmetscher studieren und wollte das in Kanada machen. Unsere Familie war auf der ganzen Welt verstreut. Meine Großeltern lebten damals in Kanada. Und durch einen Unfall musste ich meine Pläne, nach Kanada zu gehen, aufschieben. Und dann, ja, hat es sich ergeben, die Lufthansa suchte damals händeringend Leute, die Deutsch sprechen und die dort arbeiten. Und das war damals auch möglich, heute nicht mehr. Ich kam direkt von der Schule, frisch Abitur, und ich konnte dort anfangen. Das war so ein Learning by Doing. Und das hat mir gut gefallen. Da bin ich dann 2 oder fast 3 Jahre geblieben. Und dann hat mir irgendjemand den Floh ins Ohr gesetzt, ach, du könntest doch auch zur Lufthansa nach Deutschland und dort zum Fliegen gehen. Und das habe ich dann auch gemacht und dachte, ach so, 2, 3 Jahre und dann, ja. Aber das war 1976, seitdem lebe ich in Deutschland. Genau.
Und 1976 war dann auch das erste Jahr, wo du am eigenen Leib erfahren hast, wie kalt es in Deutschland sein kann, ne?
Ja.
Ich meine, wenn man aus Südamerika kommt, ist das wahrscheinlich ein Kälteschock.
Ja. Dass es hier kalt ist, das wusste ich. Was ich nicht wusste, obwohl ich zweisprachig groß geworden bin, ist, dass man in Hessen anders spricht. Als ich hier ankam, dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Aber es ist eine längere Geschichte. Ja, ich habe Begegnung mit dem mit der hessischen Sprache und mit der Kälte gemacht. Und wir sind heute noch keine Freunde. Und ich habe mir damals ich habe mir einen Mantel gekauft mit einem Innenfutter aus Pelz, ohne zu wissen, dass Pelze in eine andere Art und Weise irgendwann in meinem Leben auch eine Rolle spielen werden.
Ja. Und nicht nur Pelze, sondern auch Menschen mit einem P am Anfang haben da eine Rolle in deinem Leben gespielt. Du bist jemandem begegnet auf einem Flug nach Namibia. Wen trifft man da?
Nach einem Flug nach Nairobi, genau.
Nairobi.
So habe ich Patricia kennengelernt und gleich beim ersten Satz wusste ich, sie kommt nicht aus Deutschland, weil sie sich nämlich nicht mit Patricia, sondern mit Patricia vorgestellt hat. Ja, das war der Beginn einer Freundschaft. Wir hatten einen Flug zusammen und dann kamen wir zurück und dann hat sie gesagt, ach, ich habe morgen Freunde zu Besuch, komm doch dazu. Und dann hat sie mich eingeladen und da war das nächste P, da habe ich Peter kennengelernt. Genau. Und als wir dann uns verabschiedeten, Peter half mir in den Mantel. Er würde die Geschichte jetzt anders erzählen. Natürlich, ein Ehepaar erzählt eine Geschichte. Und Peter sagte zu mir, weißt du eigentlich, wie viele Tierchen für deinen Mantel gestorben sind? So habe ich Peter kennengelernt. Aber dass wir dann, das war 77.
Das ist ein guter 78. Anmachspruch eigentlich. Ja.
Ich glaube, da gab es eine Vorgeschichte. Ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, über, ich weiß es nicht mehr genau, über Tierschutz oder wie auch immer.
Wobei genau. Peter ja damals nicht im Tierschutz engagiert war, sondern eher auf der anderen Seite.
Genau, ne? Er war nämlich, damals hat er im Pelzhandel gearbeitet.
Ja, das genau. Passt doch.
Genau, das war's.
Genau. Das passte gut.
Ja.
Ja, und dann ging es aber mit euch weiter, trotz oder vielleicht auch wegen dieser Tiermantelgeschichte.
Ja, da haben wir uns kennengelernt. Patricia und Peter kannten sich durch Golfspielen und kannten sich schon vorher lange und waren befreundet. Aber das hat dann noch eine Weile gedauert. Wir haben dann 83 haben wir geheiratet und genau, haben zwei Kinder, zwei Erwachsene, mittlerweile auch zwei Enkelkinder.
Genau. Und ihr wohnt seit 83 dann in Sachsenhausen.
Genau.
Zusammen.
Also
immer
Peter
noch.
Wohnt da.
Peter wohnt da schon
wohnt
länger.
Da schon noch länger, genau.
Genau. Mhm.
Ja.
Wie hast du in diesem Ganzen dann Jesus kennengelernt oder wie ist er dir begegnet? Mhm. Wie ist das passiert?
Ja, rückblickend weiß ich, dass Jesus schon immer an mir dran war, ohne dass ich es wusste. Ja. Wie bin ich Jesus begegnet? Ja, es gab eine Situation in unserem Leben, die sehr schwierig war, wo ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen. Ich war ja groß geworden ich wusste, Schwierigkeiten, darüber redet man nicht, sondern da geht man durch. So. Und das war ein Moment in meinem Leben, wo ich wusste, es geht nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ich alleine schaffe es nicht. Und dann kamen diese vielen Zufälle. Patricia, mit ihr war ich ja dann schon lange befreundet. Sie hat mir immer wieder von Jesus erzählt und ich konnte damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Aber Patricia kann sehr hartnäckig sein, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Und ja, sie hat mir immer wieder gesagt, Silvia, versuch's doch einfach, komm doch mal mit. Sie hat mich in die Petrusgemeinde eingeladen. Parallel dazu, das war die Zeit, wo unser erstes Kind in den Konfi-Unterricht ging und der Pastor sagte damals, also wenn die Kinder in Konfi-Unterricht kommen, dann erwarte ich auch, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und bis dato waren wir regelmäßige Kirchgänger, nämlich einmal im Jahr an Weihnachten. Und da dachte ich, das ist auch so dieses, ich bin sehr deutsch, sehr regelkonform aufgewachsen und als gute Mutter gehe ich mit gutem Beispiel voran. Also bin ich jeden Sonntag mit in die Kirche gegangen. Und ich saß da und dachte, naja, ich habe mich erinnert an meinen Konfirmationsunterricht. Wir haben, das war auch ein Teil von privilegiert groß werden, aber auch ganz anders als alle anderen. Es gab eine deutsche, meine Eltern sind evangelisch gewesen und es gab eine evangelisch-lutherische Kirche. Und der Konfi-Unterricht fand aber in meinem Elternhaus statt, zu Hause, mit meinem Bruder, meine kleine Wenigkeit und noch zwei andere dazu. Und woran ich mich erinnere, ist, dass ich fand es ätzend. Ich habe immer nur auf die Uhr geguckt und gedacht, wann ist der Mist vorbei, weil ich nichts verstanden habe, weil mir Glaube nicht, also es kam einfach nicht an mich ran. Und dann ging ich mit meinem Sohn in den Gottesdienst und dachte, naja, wenn du jetzt hier schon sitzt, kannst du auch zuhören. Und da habe ich zum ersten Mal einen Gottesdienst erlebt, der mit dem Leben zu tun hatte, wo ich, damals wusste ich das noch nicht, aber wo ich gemerkt habe, hier ist was anderes am Werk, also wo Jesus greifbar war. Und ein Predikant damals hat auch eingeladen und gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, dann könnt ihr mich auch nach dem Gottesdienst ansprechen. Und ich hatte Fragen und er hat mir die Frage beantwortet. Und mit jeder Frage, die beantwortet wurde, gingen nochmal zwei Fragen auf. Und wenn die beantwortet wurden und so wuchs mein Interesse und meine Neugierde wirklich, was hat es mit diesem Gott zu tun? Und ja, und parallel dazu bin ich dann in die Gemeinde gekommen. Damals, das war der Klaus Schönberg. Das waren so kleine Teile, wo ich dachte, da sitzt ein Mensch, den ich nicht kenne, der mich nicht kennt, der bestimmt was Besseres zu tun hat und sagt, erzählen Sie doch mal. Und mir zugehört hat. Und wo ich auch sagen konnte, wo in dem Moment der Schuh drückt. Und ja, das war so der Beginn meines Glaubenslebens.
Und einfach dadurch, dass du erlebt hast, wie jemand dir zuhört, dich ernst nimmt und das offensichtlich auch aus seinem eigenen Glauben heraus tut.
Genau. Ja. Genau, dieses, da ist etwas, was ich nicht kenne. Ich glaube, der Satz wird ganz oft gebraucht, aber es ist tatsächlich so. Da ist was, die haben etwas, was ich nicht habe und da ist diese von Gott gegebene, eingegebene Sehnsucht in uns, auch wenn ich das damals nicht wusste, aber das ist angesprochen worden. Da ist dieses, ja, diese Neugierde, was ist es? Genau, und dann ging das so seinen Schritt, dann kamen wir regelmäßig in die Gemeinde, dann habe ich, ach so, und damals, als das noch mit dem Konfirmationsunterricht war, wurde auch ein Alpha-Kurs angeboten, das war bei mir direkt um die Ecke, wo ich wohne, in Sachsenhausen, und ich habe den Alpha-Kurs mitgemacht und da ist es ja auch, dass ganz viele Fragen beantwortet werden und mein Glaube wachsen durfte und genau. Und dann irgendwann habe ich mich hier auch taufen lassen.
Du sagst, dein Glaube ist dann einfach so gewachsen und dann hast du dich taufen lassen. Gab es da so einen Moment der Entscheidung auch, wo du gesagt hast, so jetzt ist der Tag oder jetzt habe ich verstanden, dass Jesus mein Retter ist und auch mein Herr sein will? Und oder wie ist das bei dir gewesen?
Ich führe es jetzt anders vor. Ich würde sagen, mein Hunger nach Glaube ist gewachsen. Also da ist etwas. Nein, ich hatte kein, was ich ganz oft von anderen Menschen höre, Gott hat zu mir gesprochen oder jetzt ist es dran. Also es war mehr, heute würde ich sagen, es war mehr eine Kopfentscheidung oder ein Gehorsam. Ich wusste, ich kann das gar nicht erklären, aber ich wusste, das ist jetzt dran. Ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, aber ich wusste, darauf lasse ich mich jetzt ein. Und so erlebe ich auch bis heute mein Glaubensleben, dass es ein Weg ist, dass es ein Prozess ist, dass es nichts ist, ich hab's jetzt und jetzt habe ich es begriffen und jetzt, sondern es wächst, es gibt Momente des Stolperns, des Zweifelns. Und in allem, weiß ich, damit kann ich mit allem vor Gott kommen.
Du hast uns ja erzählt, dass aus deiner Familiengeschichte heraus auch schon einiges an Verletzungen da ist, an Trauer, an Todeserfahrung, an Verlusterfahrung. Wie bist du damit umgegangen? Was hat dein Glaube damit irgendwas zu tun? Hatte der da irgendwie eine Veränderung dieser Gefühle oder so herbeigeführt? Was hast du geändert in deinem Leben oder wie bist du damit umgegangen?
Durch das Kennenlernen von Gottes Wort, durch das Jesus erleben oder dieses Ergriffensein von seiner bedingungslosen Liebe, dass es nichts gibt, was ich, womit ich vor ihm nicht kommen kann. Das hat auch die Tür geöffnet, dass ich mir selber zugestanden habe, zu fragen, ich würde sagen, es wurde uns nie gesagt, also ich bin in einem liebevollen Elternhaus groß geworden, aber es gab manche Dinge, über die hat man nicht gesprochen. Und so hatte ich so einen unsichtbaren Schild, fühlen verboten. Also es gibt so viel Trauer und so viel, worüber man nicht redet. Da habe ich einfach, ja, das, was ich nicht verstanden habe oder das, was mich belastet hat, darüber habe ich eben nicht gesprochen, weil du kannst ja nicht noch mehr. Das würde ja noch mehr belasten. Und
wenn man das, was einen selber belastet, auch noch anderen erzählt.
Genau, oder einfach auf Fragen oder Dinge, die man nicht versteht. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie wir haben anders gegessen, wir hatten andere Gewohnheiten. Es war alles anders bei uns, die Sprache war anders und dieses, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Und damit vor Gott zu kommen, das Jesus hinzulegen, von ihm zu erfahren, ja, was ist eigentlich deine Vorstellung? Wie hast du dich mein Leben vorgestellt? Das war...
Hast du das mit dir selber ausgemacht und mit Jesus oder gab es da etwas oder jemand, der dir geholfen hat, heiler zu werden, gesünder zu werden?
Ja, ich habe damals, ich erzählte von diesen familiären Schwierigkeiten, dann habe ich mir Hilfe gesucht und das war auch jemand, der im Glauben ist und so bin ich auch auf dieses Schild fühlen verboten gekommen, was ich mir selber, und da durfte ich auch vor Gott all das, was mich belastet oder was für mich eine Not war, bringen. Und so bin ich auch zu Befreit Leben gekommen. Das ist für Menschen, die ja ihre Vergangenheit aufarbeiten wollen, die Verletzung. Ich persönlich finde, ich glaube, dass jeder von uns eine Vergangenheit, alles, was wir erlebt haben, prägt uns in eine positive oder manchmal in negativen Arten. Und es gibt ja diesen Satz, dass die Zeit Wunden heilt. Ich halte das für eine Lüge, weil die Zeit heilt keine Wunden, nur versorgte Wunden können heil werden. Und im Befreit Leben habe ich das erlebt, dass ich all das, was ich nicht, auch da Fragen stellen konnte, auch mein verzerrtes Gottesbild gerade biegen konnte, weil dieses Wer bin ich, wer bist du und wer bist du, Herr? Das entweder wird es klar und gesund, sage ich mal, oder es vermischt sich. Genau.
Du hast es erlebt, dass dir das wirklich geholfen hat, auch dieses Befreit-Leben-Seminar, diese Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen, was du an Verletzungen hast. Und du hast erlebt, dass du vorangekommen bist, dass Dinge heil geworden sind.
In Gemeinschaft von Menschen, genau. Auch ja. Und immer wieder mit der Frage, und Herr, wie siehst du das? Mhm. Ja, also das ist mir ganz wichtig.
Okay. Mhm. Ja. Aber du bist ja da nicht stehen geblieben, sondern du bist weitergegangen. Wie bist du weitergegangen?
Ja, da gab auch so einen Schritt den nächsten. Dann wurde ich auch gefragt, ob ich nicht Teil des Teams werden möchte. Und ich auch so dieses Ich doch nicht, doch du. Und so erlebe ich Gott in so vielen Situationen, auch bei anderen mit, doch du. Also dieses immer wieder, was, Herr, wie siehst du mich? Wo darf ich korrigieren? Wo lasse ich zu, dass du mich korrigierst, dass du mir eine andere Sicht schenkst? Genau, und da gab es so einen Schritt, das andere, dann habe ich einen Seelsorgekurs gemacht bei Ignis und Basis. Also ich habe gemerkt, dass es mir am Herzen liegt, auch ein Stück von dem, was ich selber geschenkt bekommen habe, weiterzugeben. Im Wissen, dass es, ja, dass das, was Gott in mir angezündet hat, dieses Feuer weiterzugeben.
Genau. Das ist ja etwas, was, glaube ich, auch jeden von uns betrifft. Also ich bin einmal jetzt sehr irgendwie bewegt davon, wie unterschiedlich wir als Menschen sind. Wenn ich überlege, die letzten beiden Wochen, dass als Hauke hier saß und dann Heike und jetzt du, wie unterschiedlich auch euer Leben mit Gott ist, wie unterschiedlich auch eure wichtigsten Punkte sind, die ihr so beschreibt als, das macht meinen Glauben aus oder so habe ich Gott erlebt. Und das finde ich faszinierend, diese Breite, die Gott hat, weil er eben jedem von uns so begegnet, wie wir sind und wie wir es brauchen. Wenn du,
in Freiheit,
genau. Wenn du formulieren solltest, oder ich würde dich jetzt darum bitten, dass du es mal versuchst, was ist dir das Wichtigste an Gott? Was ist dir das Wichtigste in deinem Glauben? Oder was ist deine wichtigste Erkenntnis? Das waren jetzt ein paar Fragen, such dir eine aus. Ja.
Ich lebe aus der Vergebung. Die wichtigste Erkenntnis kann ich jetzt nicht sagen, aber was mir immer wieder begegnet, wo ich mir immer wieder im Klaren werden darf oder wo Gott mich anstupst, ist, ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Ich bin auch nicht besser als irgendein Verbrecher. Ich hab's besser, weil da immer der da ist, der mich daran erinnert, dass alles, was ich tue, alles, was ich kann, alles, was ich, ja, ein Geschenk ist, dass es Gnade ist, dass es kein Glück ist, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Warum lebe ich in einem Land wie in Deutschland, wo für ziemlich viel gesorgt wird? Da erkenne ich, dass das ist ja nichts, was ich getan habe. Das ist nicht mein Verdienst. Ich verstehe es auch nicht immer. Also ich habe auch ganz viele Fragen an Gott und ich weiß nicht, vielleicht erübrigen sie sich, wenn ich mal vor ihm stehe. Aber auch diese, ja, das ist mir das Wichtigste, dass ich weiß, dass ich bin nicht besser als irgendjemand anderes. Ich hab's besser. Und nicht aus mir, sondern aus ihm heraus.
Vielen Dank, Silvia. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Danke für deine Offenheit. Danke, dass wir so in dein Leben hineingucken durften. In deine Vergangenheit, in deine Gegenwart und danke, dass du auch so offen sagst, auch meine Zukunft wird geprägt sein von den Fragen, die ich noch habe.
Auf jeden Fall.
Gott ist immer noch unterwegs mit dir und mit uns.
Ja. Mir ist gerade was Darf ich das noch dazu sagen? Ich war
jetzt hast du die Chance.
Auf einem christlichen Gesundheitskongress habe ich folgenden Satz gehört. Es gibt ein Stamm irgendwo in Matabele, irgendwo in Tansania, ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen wo. Die begrüßen sich so, die Begrüßungsformel ist, die einen sagen Sala Bonani, das heißt, in deren Sprache, das heißt, ich sehe dich, nee, Gott ist da, nee, oh, jetzt ist das Spontane, nee, ich bin da und die Antwort ist Kunshani, ich sehe dich, oder andersrum, vielleicht habe ich es jetzt vergessen, aber das hat mich so berührt, weil das ist, so erlebe ich auch Gott, wenn ich sage, er sagt zu mir, ich sehe dich und ich darf sagen, ich bin da. Er ist immer da, aber meine Antwort immer wieder, ich bin da, zeig du mir den Weg. Das fiel mir gerade ein.
Vielen Dank, Silvia. Sala Bonani.
Kunshani.
Kunshani. Ja. Amen dazu.
Ach so, jetzt muss ich dieses Ding anziehen.